Ich gestehe, so ein bisschen aufgeregt bin ich ja jetzt schon.
Psst, logisch, das ist ja die Premiere jetzt.
Das hier, das ist die erste Folge von Update Erde.
Wir reden bei Deutschlandfunk Nova regelmäßig über nachhaltiges Leben, über Initiativen zum Artenschutz oder über alles mit Klima. Und da haben wir uns gedacht, warum gibt es von uns keinen Podcast dazu?
Und das ändert sich genau jetzt.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Mit Anne Preger
und Klaus Jansen aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Wir berichten hier jede Woche im Update Erde darüber, was ihr an Infos braucht, um mitreden zu können beim Thema Klima und der Frage, wie es so läuft für uns und alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten.
Was ist in den letzten Tagen so passiert im Bereich Klima, im Bereich Natur? Was war wichtig und was bedeutet das für das große Ganze? Und da ist uns eine interessante Statistik aufgefallen, die diese Woche rausgekommen ist. Deutschland exportiert weniger Plastikmüll. Offizielle Zahlen vom Statistischen Bundesamt.
Das klingt jetzt spontan ja nach einer guten Nachricht, aber ist es auch wirklich eine? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an.
Das Statistische Bundesamt, das sagt, dass Deutschland letztes Jahr rund 750.000 Tonnen Kunststoffabfälle exportiert hat. Vor 10 Jahren hat noch doppelt so viel Plastikmüll das Land verlassen.
Das klingt ja immer noch gut, aber die Menge ist auch deshalb deutlich weniger geworden, weil einige asiatische Länder inzwischen den Plastikmüll einfach nicht mehr annehmen. Vor allem China, da ist vor ein paar Jahren noch ziemlich viel Müll aus Deutschland gelandet.
Ja, und Deutschland exportiert zwar weniger Kunststoffabfälle als vorher, aber im EU-Vergleich sind wir nach wie vor der größte Exporteur. Nee. Dabei ist der Exportmüll nur ein kleiner Teil der gesamten Müllmenge. Der meiste Plastikmüll, der bleibt in Deutschland. Der Export, der macht nur grob 10% aus.
Und das Problem ist auch, wir produzieren einfach in Summe immer noch viel zu viel Müll. Mal jenseits davon, was wir davon so alles exportieren, sagt auch die Bundesregierung. Und wenn man sich dazu dann Zahlen anschaut, für Deutschland, aber auch für Europa, dann zeigen die letzten aktuell verfügbaren Zahlen, dass da über die letzten 20 Jahre immer mehr Plastikmüll erstmal entsteht.
Und von der guten Nachricht bleibt also letztendlich wirklich nicht mehr sonderlich viel übrig.
Zu viel Plastikmüll ist natürlich nicht nur ein Problem, was wir in Deutschland haben, sondern das Problem besteht weltweit. Das haben die Länder der Welt inzwischen auch auf dem Schirm. Und die arbeiten deswegen an einem großen Abkommen. Also so ähnlich wie beim Klima, nur eben für das Thema Plastik. Warum das eine gute Idee ist, das erzählt euch jetzt mal Klaus, weil Plastik echt an vielen Stellen problematisch ist für die Erde.
Die Basics.
Plastik ist super haltbar, warum es ja auch so beliebt ist, aber deshalb auch kaum biologisch abbaubar. Also in Form von Mikroplastik ist es überall auf der Erde zu finden. Es schadet der Natur, Tieren und Menschen. Es dringt sogar in den Blutkreislauf ein. Plastik kann gesundheitsschädliche Chemikalien wie Weichmacher enthalten und Krankheiten verursachen. Und oft besteht Plastik auch aus Rohöl, also aus einem fossilen Rohstoff. Und das ist schlecht für das Klima. Unter anderem bei der Produktion entstehen Milliarden Tonnen Treibhausgase. Hochrechnungen zufolge gehen mehr als 3% der weltweiten Treibhausgasemissionen auf das Konto von Plastik.
Und wenn man sich dazu mal Zahlen anschaut, dann zeigt sich auch bei der weltweiten Plastikproduktion, dass die ordentlich zugelegt hat. Also die jährliche Plastikproduktion hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Und wenn man in die Zukunft schaut, dann sagt da die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, also die OECD, dass die Zahlen auch weiter steigen werden bei der Produktion, wenn wir da nicht gegensteuern.
Mehr Plastikproduktion heißt logischerweise auch mehr Abfall und mehr Treibhausgase. Mittlerweile wird auch einiges an Plastik recycelt, okay, aber wenn wir mal auf die ganze Welt gucken, dann sagt die OECD, nur 9% des Plastikmülls werden weltweit tatsächlich recycelt.
9%, also mehr als 90% eben nicht.
Ganz genau.
Egal, was du und ich und unsere gelbe Tonne schmeißen gerade.
Sozusagen, ja. Also die Hälfte endet in Mülldeponien und bleibt da einfach liegen. Der Rest wird verbrannt oder landet irgendwo in der Natur, gerade auch in ärmeren Ländern.
Womit wir wieder beim Thema Export sind. Es wird ja auch deshalb Plastikabfall gerne mal in andere Länder gebracht, weil da die Umweltauflagen oft nicht so streng sind. Da ist dann eben aber auch nicht klar, was wirklich mit dem Abfall passiert. Und insofern ist es schon mal gut, wenn weniger Plastikmüll ins Ausland gelangt.
Ja, also am Ende doch ein bisschen eine gute Nachricht vom Statistischen Bundesamt.
Mhm. Aber eine Lösung für das weltweite Plastikproblem, was wir da so gerade haben, ist das natürlich trotzdem noch nicht.
Da soll uns ja in Zukunft dieses große Plastikmüllabkommen der Lösung näher bringen. Also letztes Jahr haben sich 175 Staaten darauf geeinigt, dass sie so einen Vertrag aushandeln wollen, um etwas gegen die weltweite Plastikverschmutzung zu tun. Ja, und jetzt haben sich diese Staaten nochmal in Paris getroffen, um das weiterzuplanen.
Ziel ist da, ein verbindliches Abkommen bis zum Ende des nächsten Jahres zu beschließen, damit es eben weniger Plastikmüll gibt. Allerdings sind die Staaten sich nicht einig. Es gibt da verschiedene Auffassungen, wie die Verhandlungen weitergehen sollen. Und zwei der Lager stellen wir jetzt mal genauer vor.
Die eine Seite.
Erstens gibt es Länder wie Saudi-Arabien, China, Russland, Indien und die USA. Die haben große Industriezweige, die auf Erdöl basieren und Kunststoffe herstellen. Und diese Länder setzen vor allem auf Recycling. Es soll also weiter viel Plastik produziert werden. Dieses Plastik soll dann aber idealerweise in einem Plastikkreislauf drin bleiben. Diese Länder setzen sich dafür ein, dass die Ergebnisse des Plastikabkommens möglichst unverbindlich bleiben. Umweltverbände sagen, da ist die Plastiklobby am Werk, die ein wirksames globales Abkommen untergraben will.
Die andere Seite.
Es gibt aber mittlerweile auch viele Länder, die mehr tun wollen. Sie sagen, dass Recycling erst die drittbeste Lösung ist. Die zweitbeste ist, dass aus Plastik hergestellte Produkte möglichst lange verwendet werden sollen und auch Mehrwegprodukte eingesetzt werden. Die beste Lösung, hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke jetzt auch im ZDF gesagt, ist aber, weniger Plastik zu produzieren. Und dafür setzen sich diese anderen Länder ein.
Das Wichtigste ist verbindliche Ziele für alle Staaten zur Plastikreduktion. Dann können wir auch über Recycling sprechen. Aber wir können das Plastikproblem nicht alleine mit Recyceln bewältigen. Dafür ist es einfach zu viel. Das werden wir nicht aushalten.
Wie die Verhandlungen ausgehen, ist noch völlig offen.
Da ist auf jeden Fall eine ganze Menge zu tun, das steht fest. In Plastikrecycling stecken aber auch Chancen drin. Hunderttausende neue Jobs, die könnten entstehen in der Recycling- und Wiederaufbereitungsindustrie. Gerade in Ländern, die dieses Thema noch nicht so richtig auf dem Schirm haben. Und dadurch könnte viel schädlicher Plastikabfall verhindert werden. Ja, und die Menschen vor Ort, die hätten möglicherweise auch eine bessere wirtschaftliche Perspektive.
Als Fazit könnte man sagen, es ist gut, dass viele Länder da gerade dran sind und versuchen, zusammen einen Schritt voranzukommen. Denn, muss man ja irgendwie auch sagen, Plastik ist eins der meistdiskutierten Umweltprobleme unserer Zeit. Als nächstes schauen wir in die Ukraine und zwar auf diesen Dammbruch am Kachowka-Stausee. Vermutlich habt ihr da in den letzten Tagen auch Videos oder Bilder aus den überfluteten Gebieten gesehen.
Da müssen tausende Menschen ihr Zuhause verlassen. Das volle Ausmaß der Schäden, das ist überhaupt noch nicht absehbar und auch nicht, was das für die Menschen dann wirklich alles heißen wird. Also dazu gehört auch, dass die Umwelt in der Region wirklich Schaden genommen hat.
Was man schon sagen kann, ist, dass durch diese Flutwelle unterhalb des Staudamms eben viele Gebäude und auch Mülldeponien überflutet wurden. Und mit dem Wasser breiten sich dementsprechend dann auch Öl und Chemikalien und Schadstoffe aus. Und der ukrainische Innenminister, der hat da vor den ökologischen Folgen durch diese Verschmutzung gewarnt. Er sieht da auch das Schwarze Meer in Gefahr.
Ja, da fließt dieses Wasser aus dem Dammbruch am Ende dann auch letztendlich rein ins Schwarze Meer. Es sterben gerade auch massenhaft Fische im Bereich dieses leergelaufenen Kachowka-Stausees. Und der Landwirtschaft in der Region wird in Zukunft wohl auch das Wasser aus dem Staudamm zum Bewässern der Felder fehlen.
Bei diesem zerstörten Staudamm und bei diesen überfluteten Gebieten, da ist das wahrscheinlich gerade besonders sichtbar, dass ein Krieg immer auch Folgen für die Natur und die Umwelt hat. Die ukrainische Regierung selbst hat das mal ausrechnen lassen, wie viel das kostet. Und die sind darauf gekommen, dass allein im ersten Jahr des Krieges in der Ukraine Schäden in Höhe von knapp 50 Milliarden Euro entstanden sind, weil eben Luft, Wasser und Böden verschmutzt wurden. Wobei wir für diese Zahl, für diese Kosten jetzt keine unabhängige Quelle haben. Und ist natürlich auch klar, in dieser Summe fürs erste Kriegsjahr sind die Kosten für diesen Staudammbruch jetzt noch gar nicht drin.
Ja, klar. Also ein Krieg schadet nicht nur den Menschen und der Umwelt ganz allgemein. Man muss sagen, das ist auch ein Problem für das Klima.
Und das schauen wir uns auch noch an, denn das war diese Woche auch noch so ein Thema. Wie groß sind die Folgen des Kriegs in der Ukraine fürs Klima?
Ja, da versucht ein Team von ukrainischen und niederländischen Fachleuten das abzuschätzen. Die kommen von einer Nichtregierungsorganisation und haben ihre Berechnungen in dieser Woche vorgestellt auf einer UNO-Klimakonferenz, die gerade in Bonn läuft.
Gesprochen auf dieser Konferenz hat der niederländische Experte Lennart de Klerk und mit dem habe ich telefoniert.
Was jetzt in der Ukraine passiert, ist natürlich ein Krieg ums Überleben und Klimawandel ist da eigentlich ein zu abstraktes Problem. Aber immerhin haben wir doch viele Unterstützung auch von den Ukrainern bekommen.
Ja, die haben vor allem Daten bekommen, die man braucht, um Klimaschäden abschätzen zu können. Wobei so eine Schätzung dann am Ende natürlich auch immer nur so gut sein kann, wie dann die Ausgangsdaten auch waren.
Konkret ging es dabei darum, wie viel CO2 und andere Treibhausgase werden wegen des Kriegs ausgestoßen. Und das Ergebnis dieser ganzen Berechnung hat Lennart de Klerk überrascht, sagt er.
Was wir jetzt dann auch festgestellt haben, dass für die ersten 12 Monate des Krieges Austausch ja so groß wie ein Land wie Belgien. Ja, das ist natürlich ziemlich viel.
Also so viel, wie das Land Belgien in einem Jahr an Treibhausgasen ausstößt. Diese Menge entsteht laut dem Bericht durch Gefechte, durch Truppenbewegungen, durch Brände, die nicht gelöscht werden können, weil da Feuerwehrleute fehlen. Aber vor allem auch durch die Zerstörung von Gebäuden und Infrastruktur. Also allein das, was im ersten Jahr an Gebäuden und so weiter zerstört wurde, wenn das in Zukunft wieder aufgebaut wird, dann werden dabei viele Treibhausgase frei.
Ja, für Wiederaufbau braucht man eine Riesenmenge von Beton, Zement, aber auch Stahl. Und die sind sehr carbonintensiv.
Ja, und der Krieg in der Ukraine, der sorgt dafür, dass bei internationalen Klimaverhandlungen jetzt auch mehr über das Militär gesprochen wird. Denn es gibt Klimaschäden, klar, durch bewaffnete Konflikte, haben wir eben gehört, aber auch durch das Militärwesen weltweit ganz allgemein.
Und laut Berechnungen von anderen Nichtregierungsorganisationen gehen schätzungsweise 3-6% der ausgestoßenen Treibhausgase weltweit auf das Konto von Militär.
Ja, und das Problem dabei ist, die Länder der Welt, die versuchen gerade eine Bilanz zu ziehen. Also wer stößt wie viele Treibhausgase aus, wer spart wie viel ein. Aber das Militär ist da in vielen Fällen offenbar noch ein blinder Fleck. Also das ist unter anderem gar nicht klar, welche Länder das in ihre eigenen Klimabilanzen mit eingerechnet haben und welche nicht. Und da wünschen sich Klimaschutzorganisationen in Zukunft mehr Transparenz. Wir machen mal einen Themenwechsel, Anne. Dir ist noch eine Meldung aus der Wissenschaft aufgefallen, sagst du.
Ja, und zwar verbunden mit einem kleinen Shoutout. Ein Hoch auf alle Mykorrhiza-Pilze.
Myko-was? Pilze?
Mykorrhiza-Pilze.
Klar.
Ich finde die großartig. Und zwar unter anderem, weil sie quasi versteckte Klimaretter sind.
Weil die was genau machen?
Also diese Art von Pilzen, die nehmen jedes Jahr ziemlich viel Kohlendioxid auf. Von der Menge her entspricht das etwa einem Drittel der Treibhausgasemissionen aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas weltweit.
Ein Drittel der Treibhausgase
aus fossilen Quellen.
Nehmen diese Pilze auf.
Okay. Ja, genau. Das hat ein internationales Forschungsteam jetzt hochgerechnet. Den Link zur Studie, wenn euch das interessiert, packen wir in die Shownotes. Das Team sagt allerdings auch direkt dazu, das ist eher eine grobe Schätzung.
Da habe ich jetzt immer noch nicht ganz alles verstanden. Also kleine Challenge jetzt mal an dieser Stelle.
Ja.
Anne, schaffst du es in 30 Sekunden zu erklären, wie die Mykorrhiza-Pilze das machen mit diesem CO2-Speichern?
Die Basics.
Mykorrhiza-Pilze sind die besten Freunde von den meisten Bäumen und anderen Landpflanzen. Die leben in Gemeinschaft mit den Pflanzen und die betreiben da einen regen Tauschhandel. Also Pilz liefert Nährstoffe aus dem Boden, Pflanze liefert im Gegenzug Zucker und so. Im Zucker, da ist das Kohlendioxid aus der Luft gebunden, denn Pflanzen, die haben ja diesen coolen Trick drauf, die schaffen mit Hilfe von Sonnenlicht aus der Luft das CO2 zu holen und daraus dann eben diesen Zucker zu machen. Den Zucker, den nutzen Mykorrhiza-Pilze zum Wachsen und sie bilden dann riesige, dichte Netzwerke im Boden aus so feinsten Fäden und das ist dann der Speicher für CO2.
Merkst du selber, ne? Hast du gehört, die 30 Sekunden, die waren vorbei.
Ja.
Ist aber auch nicht so schlimm.
Ja,
das ist
okay.
Gut. Wichtig ist ja, dass der Inhalt stimmt. Ja, also
ja.
Das läuft also alles, habe ich jetzt richtig verstanden, unterirdisch ab?
Ja, das läuft alles unterirdisch ab. Wobei Mykorrhiza-Pilze durchaus auch oberirdische Teile haben und die können auch sehr lecker sein. Mhm. Sind jetzt allerdings für die CO2-Speicherung nicht so entscheidend. Nämlich die Fruchtkörper der Pilze, also das, woran du vielleicht denkst, wenn du im Wald an Pilze denkst, nämlich Pfifferlinge, Steinpilze sind auch Mykorrhiza-Pilze.
Jetzt hast du mich. Also das sind interessante Teile von Pilzen, würde ich sagen. Ja. Aber interessant ist ja schön. Also hilft uns dieses Wissen über diese Art von Pilzen jetzt irgendwie weiter? Also wenn es jetzt um die Eindämmung des Klimawandels geht?
Ja, schon so ein bisschen. Weil wenn es um Wälder geht, dann ist es eben nicht nur wichtig, wie gesund sind da die Bäume, sondern es kommt auch am Ende auf die Gesundheit ihrer Pilzpartner im Boden an. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel Hinweise, dass diese Mykorrhiza-Pilze zurückgehen, wenn ein Wald viel Luftverschmutzung aus dem Verkehr und aus der Landwirtschaft abbekommt und diese Luftverschmutzung dann im Boden landet.
Okay, also ich fasse mal zusammen. Wer Mykorrhiza-Pilze schützt, der hilft damit auch beim Klimaschutz.
Genau.
Okay.
Und die Fruchtkörper, die kannst du auch gerne weiter essen?
Ja, gut, das ist gut. Also ich liebe Fruchtkörper. So lecker angebraten. Kann ich mir sehr
Zwiebeln?
Gut vorstellen. Vielleicht.
Okay.
Was geht?
In Was geht geht's darum, was geht.
Das ist total deep, ja.
Ja, also was wir damit meinen ist, wie können wir im Alltag nachhaltiger leben? Wie können wir weniger Ressourcen verbrauchen? Wie können wir beim Natur- oder Umweltschutz helfen? Es können aber auch mal Beispiele sein von Projekten oder Initiativen oder Städten, die wir vorstellen, wo etwas gut läuft.
Und in dieser Folge will ich mal eine Lanze brechen für Motten. Die können nämlich wirklich Unterstützung gebrauchen.
Also ich sag mal so, die Motten, die ich gerade zu Hause bei mir im Küchenschrank habe, die brauchen garantiert keine Unterstützung. Die haben da nämlich ganz viel zu futtern und nagen bei mir zu Hause alles an.
Nein, ich meine natürlich die vielen tausend anderen Arten von Motten, die gerade nicht in deiner Küche sind oder in deinem Kleiderschrank. Ich rede von Nachtfaltern, die in freier Natur unterwegs sind.
Okay, also diese eher graubraunen, wuscheligen, sag ich mal, Schmetterlinge-Falter, die man aber eigentlich irgendwie kaum zu Gesicht bekommt, wenn sie nicht gerade im eigenen Küchenschrank sind.
Ich höre schon, du bist großer Fan, ja, genau, ja. Aber halt eben, weil man die kaum sieht, wissen wir auch viel zu wenig über die. Also die sind halt nachts unterwegs und ein bisschen wie bei deinen unterirdischen Pilzgeflechten ist es auch so ein bisschen so. Also die werden halt schnell übersehen und dabei sind diese Motten wirklich sehr wichtig für die Bestäubung von Pflanzen. Hat eine Studie jetzt genauer untersucht. Okay. Forschende der Universität Sheffield, die kommen zum Schluss, dass zumindest ein Viertel aller Blütenbesuche auf das Konto von Motten geht. Also eine ganze Menge, was da heimlich, still und leise in der Nacht passiert.
Also quasi die Nachtschicht, ne? Mhm. Sind das denn dieselben Pflanzen, auf die Motten und Bienen so jeweils geflogen sind in dieser Studie?
Ja, teilweise ja. Also zum Beispiel waren die Motten erstaunlich oft an Obstpflanzen dran, also Erdbeeren zum Beispiel, Pflaumen, Johannisbeeren. Die haben auch Bäume bestäubt, wie Linden oder Eschen. Aber Motten, die fliegen auch Pflanzen an, die Bienen gar nicht auf dem Schirm haben, zum Beispiel, weil die nur nachts blühen. Und da kommen wir ins Spiel. Also viele Mottenarten, die sind nämlich wirklich bedroht in Deutschland. Und wir können den Motten helfen, indem wir für mehr Blüten zum Bestäuben sorgen. Mhm. Also nicht nur jetzt Blumen auf dem Balkon oder im Garten haben, die bienenfreundlich sind, das haben wir vielleicht sogar schon, sondern auch mottenfreundliche Pflanzen.
Hast du da ein Beispiel?
Ja, also zum Beispiel die gelbe Nachtkerze, die Rossminze, Seifenkraut, Lichtnelken oder auch Mondwinde. Ja. Siehst du, da gibt es einige. Ziertabak oder Wunderblumen, die passen auch in Kübel auf dem Balkon. Und
also
ja,
auch mal eine kleine Lösung, ja.
Sind zwar keine heimischen Pflanzenarten, aber genau, die könnte man da noch so pflanzen. Packen wir euch alles in die Shownotes, müsst ihr euch jetzt nicht merken, könnt ihr da nachlesen. Das hilft den Motten auf jeden Fall und das hilft der Natur. Also das wäre wirklich mal ein Tipp zum selber machen. Und wenn wir schon dabei sind, also Lichtverschmutzung ist auch ein Problem für Motten. Die orientieren sich nämlich am Mondlicht und die werden durch unser künstliches Licht ziemlich abgelenkt.
Also auch wenn es irgendwie vielleicht romantisch sein könnte, lieber keine Lichterkette nachts brennen lassen draußen.
Genau, Romantik lieber dann drin. Abends auch gerne mal die Vorhänge zuziehen.
Und dann klappt es auch mit der Romantik.
Und den Motten, ganz genau.
Lass uns doch mal gucken, was wir aus dieser Folge Update Erde so mitnehmen. Also was hängen geblieben ist, muss jetzt nicht das Wichtigste sein, kann auch einfach das Überraschendste sein.
Ja,
was wäre das bei dir?
Bei mir ist hängen geblieben, wir dürfen beim Thema Klima das Militär einfach nicht vergessen. Also das darf weltweit gar nicht ausgeklammert werden.
Ich finde das ja mit den Nachtfaltern echt schon super spannend. Also Nachtfalter sind wichtige Bestäuber, also die Nachtschicht zu den Bienen.
Genau, wenn die Bienen pennen, übernehmen die Nachtfalter. Und noch was, also falls ihr Fragen habt zu dem, was wir erzählen oder zu einem anderen Thema aus dem Bereich Klima, Nachhaltigkeit, Natur, dann mailt uns gerne an updateerde@deutschlandfunknova.de. Update Erde in einem Wort.
Und zum Schluss gibt's hier im Update Erde in einem Wort immer das hier.
Deine Minute Natur.
Das ist ein kleiner Ausflug für die Ohren.
Also eine Minute Natursound, um den Kopf frei zu machen.
Anne hat den mitgebracht. Wo warst du denn da?
Ehrlich gesagt einfach so einem Buchenwald im Rheinland, in dem ich sehr gerne spazieren gehe. Und im Frühsommer klingt der so vormittags.
Ausnahmsweise noch ganz kurz. Nächsten Freitag gibt es eine neue Ausgabe von Update Erde. Abonniert uns gerne, um keine Folge zu verpassen.
Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und uns ein paar Sterne dalasst.
Jetzt aber Anne und Klaus sagen tschüss. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.